Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Ich werde heute über die längste Predigt Gottes predigen. Oder diese Predigt predigen, aber sehr gekürzt. Hiob 38 bis 42 ist die längste Rede Gottes, die wir in der Bibel finden. Und ich habe mich immer gefragt, was bringt die längste Rede? Was will uns Gott hier sagen? Es ist eine sehr audiovisuelle Predigt, die Gott dem Hiob hält. Und es gibt sogar Bühneneffekte. Es gibt einen Sturm, Gott zeigt ihm dann verschiedene Naturphänomene. Gott spricht zu Hiob in einem Sturm und sensibilisiert ihn mit Bildern und mit Fragen. Heute öffnet nicht nur eure Ohren, sondern öffnet auch eure Augen. Wir haben einen wunderbaren Screen hier, wo wir alles sehr gut sehen können, weil das ist die Predigt von Gott. Er stellt ihm Fragen. Lass uns lesen den ersten Text in Hiob 38, 1 bis 3. Da antwortete der Herr dem Hiob aus dem Sturm und sprach: Gürte doch wie ein Mann deine Lenden, denn ich will dich fragen und du sollst mich belehren. Gott fordert Hiob auf, sich anzuziehen, sich fertig zu machen, mit ihm in ein Naturerlebnis zu gehen. Ist das nicht interessant, wie diese Predigt startet? Und zweitens, Gott will einen Menschen fragen und der Mensch soll Gott belehren. Was ist denn das für eine Pädagogik? Sowas habe ich ja noch nie gelesen vorher. Sehr interessant, Gottes pädagogisches Prinzip, Gottes Methoden. Und ihr werdet staunen, welche Effekte seine Pädagogik hat, seine Naturpädagogik. Zu mir hat Gott auch mehrmals durch die Natur pädagogisch gesprochen. Das letzte Mal, als Corona war, habe ich wochenlang bin ich rausgegangen, ich konnte es nicht aushalten, eingesperrt sein. Ich bin irgendwo Schleichwege in die Natur gegangen und habe die Natur beobachtet und es ging mir besser. Es ging mir wieder gut. März, April, Mai 2019. Und das habe ich in meinem Leben mehrmals gelernt, dass Gott zwei Stimmen hat, zwei Bücher, die Bibel und die Natur. Und er hat mir geholfen. Schaut mal jetzt, wie die Fragen aussehen, die Gott dem Hiob stellt. Wir wollen sie im ersten Teil sehr genau lesen. Frage Nummer 1, Vers 3 bis 4. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Teile es mir mit, wenn du Einsicht kennst. Gott fragt aus dem Sturm den Hiob, wo warst du? Wo war ich, als Gott die Erde geschaffen hat? Was soll ich darauf sagen? Das ist doch mehr eine philosophische, religionsphilosophische, vom Ursprung, Kausalitätsfrage. Wo warst du, als ich geschaffen habe? Wo war ich? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat sich Hiob gedacht, vielleicht war ich nur ein Gedanke Gottes zu der Zeit. Vers 5. Wer hat ihre Maße bestimmt, wenn du es kennst? Wer hat über ihr die Messschnur ausgespannt? Ist das jetzt eine Frage aus der Geografie? Oder ist das auch eine religionsphilosophische Kausalitätsfrage? Wer hat geschaffen? Ja, in der Geografie könnten wir heutzutage einige Antworten geben. Natürlich haben wir den Äquator, die Breitengrade und die Längsgrade ausgemessen. Der Äquator 40.000 Kilometer ungefähr. Die Längs- und Breitengrade irgendwo 17. bis 18. Jahrhundert wurden sie genau bestimmt. Aber wer ist dahinter? Ja. Die Frage geht viel tiefer, die Gott hier stellt. Wir könnten sogar etwas über die Zeitzonen sagen, ja, die 1884 bestimmt worden sind. Aber wer hat das ursprünglich alles bestimmt? Das ist die Frage Gottes. Wer hat das gemacht? Nächster Text. Worauf sind ihre Sockel eingesenkt? Wer hat ihren Eckstein gelegt, als die Morgensterne miteinander jubelten und alle Söhne Gottes jauchzen? Jetzt wird's noch komplizierter. Wer hat die Erde so hängen lassen? Wie ist das Ganze? Ja, das ist eine schwierige Frage. Aber schaut mal, welche Informationsperle zu den Fragen Gott hier reinmischt. Als die Söhne Gottes jauchzen. Schaut mal, was für eine Perle uns Gott hier gibt. Wie oft werden Menschen in die Welt geboren, die nicht gewollt sind, die nicht geliebt sind, wo sich niemand freut? Das Universum freute sich, als unsere Erde geschaffen wurde. Die Söhne Gottes jauchzen, sagt die Bibel. Was für eine Aussage Gott hier gibt. Unser Planet ist eine Perle im Universum. Das Universum freut sich. Und jetzt nimmt Gott einen Zoom und geht näher zu den Wassern und der Verbindung zwischen Land und Wasser und fragt den Hiob, wer hat das Meer mit Türen verschlossen, als es hervorbrach, dem Mutterschoß entquoll und ich ihm eine Grenze zog und die Riegel und Türen einsetzte. Was für eine Frage, habe ich nie vorher nachgedacht. Aber letztes Jahr, als ich in Kroatien war und in einem kleinen Sturm ins Wasser ging, da wurde es mir klar, da muss es eine Grenze geben und die Grenze sogar gefährlich. Ich habe sogar Angst gehabt, ob es mich in die Felsen reinwirft. Und da habe ich verstanden, was Gott meint. Und er sprach, bis hierher kommst du nicht weiter. Und hier soll aufhören der Stolz deiner Wellen. Wie Gott alles durchdacht hat, ist das nicht genial? In der Südsee hat er Korallenriffe gemacht, die abbremsen die Wellen, die Macht dieses Ozeans. So ist Gott. Und er stellt Hiob jetzt die Fragen. Denk mal drüber nach. Und er stellt sie uns heute. Das war schon spannend, was Gott ihn da gefragt hat. Aber dann geht Gott weiter. Jetzt geht er vom Meer, lenkt seinen Blick nach oben. Schaut mal, wie elegant es Gott jetzt im nächsten Text macht. Hast du einmal in deinem Leben dem Morgen geboten? Hast du der Morgenröte ihre Städte wissen lassen? Wow. Wir sehen das in der Bibel, manchmal bei David, wie er sagt, die Sonne im Psalm 19, wie ein Bräutigam geht sie hervor, freut sich, ihre Bahn zu laufen. Aber hast du das geboten? Kannst du das tun, jeden Tag aufs Neue? Und jetzt interessant, geht Gott wieder von oben, vom Licht, vom Himmel runter, aber jetzt noch tiefer ins Wasser. Bist du gekommen zu den Quellen des Meeres? Hast du den Urgrund der Tiefe durchwandert? Wow, was für eine Frage. Wenn das Wasser etwas tiefer wird und ich schnorchle und ich sehe nichts mehr unten, es wird etwas mulmiger. Ja? Und tatsächlich, wenn ihr seht, das Licht, das rote Licht hört nach 5, 6, 7 Metern auf. Und das blaue, das letzte, deswegen ist es so tiefblau auch, ja, das hört dann mit 65 Meter, 70 Meter hört das auf. Da gibt es kein Licht für unser Auge mehr. Und ab 200 bis 1000 Meter kann man es nur noch einfangen durch Geräte und drunter gibt es überhaupt kein Licht mehr. Und jetzt stellt euch mal vor, wie tief das Meer ist. Wenn schon nach 65 Meter wir kein Licht mehr sehen, überlegt mal, was ist, wenn das Meer 5000 Meter tief ist? Wie viele Schichten von Dunkelheit sind dort? Oder 10.000, 11.000 Meter? Wisst ihr, dass weniger Menschen 1000, 2000, 3000, 4000 Meter tief unter Wasser waren als im Weltall? In den Marianengraben, der um die 11.000 Meter tief ist, waren bisher nur drei Leute. Zwei 1960 und der letzte 1912 war James Cameron, ein Regisseur, der Titanic gefilmt hat. Drei Menschen. Ja, es ist schon geheimnisvoll, was Gott fragt. Aber ich glaube, Gott geht mit diesen Texten noch tiefer als Marianengraben. Er integriert noch ein tieferes Bild. Vielleicht verknüpft er das, habe ich den Eindruck, mit einer Aussage von Hiob in Kapitel 26. Da sagt Hiob, vor Gott beben die Schatten unter dem Wasser und seinen Bewohnern. Nackt liegt der Scheol, also das Totenreich vor ihm. Und keine Hülle hat der Abgrund. Das war eine Aussage von Hiob. Und was bringt Hiob hier zusammen? Er bringt hier Schatten mit Wasser und Bewohner. Ja, was für Bewohner gibt es da? Glauben wir an Atlantis? Irgendwas. Was für Bewohner. Nackt liegt der Scheol, es geht ums Totenreich. Die Schatten. Was meint Hiob da? Hiob spricht es schon an und Gott sagt, jetzt gehen wir ganz tief. Schaut mal, wie der nächste Text weitergeht, was Gott ihm versucht zu zeigen. Gott versucht ihm etwas zu zeigen, was Gott an anderen Stellen der Bibel gezeigt hat. Das tief drin im Herzen der Meere ist ein Symbol. Diese Dunkelheit, wir können nie solch eine Dunkelheit hier herstellen wie im Meer, die so viele Schichten von Dunkelheit hat. Unsere Erde kann nie so dunkel werden wie das Meer, wenn wir einige tausend Meter runtergehen. Und die Bibel nimmt zum Beispiel in Hesekiel 28, zeigt Gott, dass der König von Tyrus im Herzen der Meere herrscht. Und das ist wieder ein Symbol, ein tieferes Symbol auf Satan, der im Herzen der Meere, dort wo das Totenreich ist, seins ist das Totenreich. Alle müssen sterben durch seine Rebellion, weil sie ihm gehorcht haben. Das Reich des Todes ist die Symbolik des Meeres. Schaut mal, wie Gott jetzt weitergeht im nächsten Text. Sind dir die Tore des Todes aufgedeckt worden? Hast du die Tore der Finsternis gesehen? Ja, vielleicht habe ich schon Beerdigung gesehen, aber sind mir die Tore des Todes aufgedeckt worden? Überlegt mal, was für eine Frage. Wir sind wirklich wie Schatten in diesem Leben. Psalm 102, 12, meine Tage sind wie ein gestreckter Schatten. Psalm 144, 4, wie ein vorübergehender Schatten. Prediger 6, Vers 2, 12, die Zahl der Tage deines nichtigen Lebens, die er im Schatten verbringt. Wer kann dem Menschen mitteilen, was nach ihm sein wird unter der Sonne, da unten? Was wird sein? Jesaja sagt, ein traurigen Text in Vers 14, Kapitel 26. Tote werden nicht lebendig. Schatten stehen nicht auf. Habt ihr jemals einen Schatten aufstehen sehen? Unser Weg im Meer, in diesem Tal des Todesschatten, sagt die Bibel, ist tragisch. Hiob hat in Kapitel 10 eine interessante Frage zu Gott gestellt, die wir uns kurz anschauen. Es ist eine provokante Frage, wo Hiob Gott fragt. Umgekehrt. Schaut euch mal das an. Hast du Menschenaugen oder siehst du, wie ein Mensch sieht? Sind deine Tage wie die Tage eines Menschen oder deine Jahre wie die Tage eines Mannes? Als dreht Hiob das Ganze um oder Gott dreht es um jetzt. Jetzt fragt er Gott. Mit anderen Worten, ganz praktisch aus meinem Leben, aus Hiobs Leben. Bist du in unseren Schuhen gelaufen? Das ist auch eine Du-Frage. Hast du mit unseren Augen das Leben hier gesehen? Wie ein Mensch, wie ich? Hast du alles verloren, Gott? Vergiss nicht, was mit hier passiert ist. Deine geliebte Frau, die sich abweist von dir, die dir den Rücken zudreht. Hast du deine Freunde verloren, die mich jetzt verlassen und anklagen? Hast du deine geliebten Kinder verloren? Hast du jemals gesehen, was es bedeutet, wenn dein Körper zerfällt, verrottet? Hast du dich jemals auf den Tod vorbereiten müssen? Was für eine Frage! Mit anderen Worten, Gott, hast du mal hier unten im Tal des Todesschattens gelebt? Man kann es verstehen, der schwer geplagte Hiob kann es sich nicht verkneifen, Gott solche Fragen zu stellen, den er geliebt hat. Ob der verstehen kann, was es heißt, hier als Mensch zu leben. Hier unten im Reich des Todes, im Reich Satans. Hiob wusste noch nicht, was für eine prophetische Frage er damit gestellt hat. Hast du mit den Augen eines Menschen hier gesehen? Die Bibel bringt immer wieder das Bild der Grube, des Tales, des finsteren Tales, des Brunnen, des Gefängnisses. Da gibt es mindestens 10 hebräische Wörter, die das sagen. Hiob wusste noch nicht, was er da gesagt hat. Gott selbst wurde Mensch, sagt die Bibel, um in das Tal des Todesschattens, in das tiefste Meer hinabzusteigen. Und da gibt es viele Texte. Jesus selbst sagt einmal, als sie ein Zeichen haben wollen, ich werde euch noch eins geben, das Zeichen Jonas. So wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Sohn des Menschen im Herzen der Erde sein, 3 Tage und 3 Nächte. Hiob wusste damals noch nicht, dass ein Kind uns gegeben werden wird, der in Gestalt Gottes war, hat es nicht für einen Raub geachtet, Gott gleich zu sein, und er erniedrigte sich und machte sich selbst zu nichts und kam hier runter in unser Tal des Todesschattens, in diese Mülltonne, in diesen Abfall satanischen, wo er zerstört und uns verrotten lässt. Hiob hat es erlebt, aber Jesus hat es auch erlebt. Jesus hat auch seine Freunde verloren, sogar im kritischen Augenblick, als er sie am meisten gebraucht hat. In der schwierigsten Stunde haben sie ihn verlassen. Er hat seine Gemeinde verloren. Er wurde sogar von seinem Vater getrennt, wirklich absolut getrennt, sagt die Bibel. Sünde ist Trennung von Gott. Als Jesus die Sünde auf sich genommen war, totale Finsternis, Trennung von Gott, wovor er solche Angst hatte. Um hier in dieser Grube eines Tages Licht zu bringen, das war das Ziel. Gott bringt Licht in die Finsternis. Und schaut mal, wie jetzt Gott den Blick von dieser Tiefe, wie Gott ihn wieder hochlenkt pädagogisch. Wie im nächsten Text Gott anspricht, das Licht von oben. Er stellt ihn Fragen zu Licht. Durch Licht erkennen wir die Schatten. Durch Licht verschwinden die Schatten. Licht kann sogar die Fallen uns zeigen, die uns gestellt werden. Das Licht verändert alles. Wo ist der Weg dahin? Ja, lass die Musik laufen. Wo ist der Weg dahin, wo das Licht wohnt? Lauter. Wo ist denn der Weg, wo sich das Licht verteilt? Wenn Licht in unsere Welt kommt, werden sogar die gefährlichen, mörderischen Werkzeuge mancher Tiere verwandelt in ein Lichtspiel. Habt ihr das mal beobachtet? Das ist nicht nachbearbeitet, das kann man so sehen, wenn man sehr genau achtet. Licht verändert die Waffen des Todes, verwandelt sie um in Lichterspiel. Deswegen sagt Gott durch sein Licht im Wort, wir haben vorher Jesaja 26, 14 gelesen und jetzt Vers 19, deine Toten werden lebendig, meine Leichen wieder auferstehen. Wacht auf und jubelt, Bewohner des Staubes, denn ein Tau der Lichter ist dein Tau und die Erde wird die Schatten gebären. Sonst kennen wir das nicht, sonst gibt es so etwas nicht. Aber Gottes Toten werden aufblühen. Und jetzt wendet Gott wieder den Blick Hiobs hoch in die Wolken. Er soll schauen und nachdenken durch die Natur. Hat der Regen einen Vater? Hat der Tautropfen gezeugt? Aus wessen Schoß kam das Eis hervor? Jetzt gibt er ihn wieder Fragen, wo er sehen kann, aus dem Nichts, aus dem Dampf entsteht etwas, was wir zum Leben brauchen. Was für Wunder können wir täglich sehen? Und er geht weiter mit seinem Blick oben, nach oben. Wer kann in Weisheit die Wolken zählen und die Krüge des Himmels? Wer kippt sie um? Ja, sie sammeln Wasser und dann werden sie umgekippt und das Wasser kommt, das uns zum Leben dient. Und jetzt schaut mal, nicht genug der Wolken, jetzt geht Gott weiter, noch höher mit dem armen Hiob, der staunt und keine Antworten geben kann. Jetzt sagt er ihm Folgendes: Kannst du die Tierkreisbilder hervorkommen lassen zu ihrer Zeit? Und Gott will uns nicht in die Astrologie führen, sondern in die Astronomie. Und wir haben heute Teleskope, wie zum Beispiel das Hubble-Teleskop, das uns zeigt, das sind keine Tierkreisbilder, das sind Welten, Sonnensysteme, immer tiefer, wunderschön in ihren Lichteffekten. Gott geht weiter und fragt den Hiob, knüpfst du die Bänder des Siebengestirns oder löst du die Fesseln des Orions? Was für eine Frage. Eine Antwort darauf? Hiob schweigt. Hiob kann nichts sagen zu diesen Themen. Zu schwer. Die Fragen sind zu schwer. Wie knüpft man das zusammen? Wie bringt man das? Da wissen wir nichts. Wir tappen im Dunkeln. Er kann nichts von dem tun in der Natur. Hiob ist hilflos. Er kann es nur sehen und genießen. Aber in seinem Gehirn, in seinem Kopf verbindet Gott zwei Dinge. Er verbindet Naturfaszination mit biblischen Wundern, Naturwundern mit biblischen Wundern. Und er verknüpft die Wunder der Natur mit sich, mit ihm als Schöpfer. Gott spricht von zahlreichen Wundern in der Bibel. Aber liebe Geschwister, in der Bibel kann ich sie nicht immer spüren, die Kraft Gottes. In der Form, ich kann sie nicht sehen, ich kann sie glauben. In der Natur kann ich sie sehen. Und Gott verknüpft diese beiden zusammen. Und das ist nicht alles. Es hört nicht im Weltlauf an. Interessant, Gott kommt mit diesen fernen Fragen, die weit weg sind. Und jetzt macht Gott etwas ganz anderes im zweiten Teil. Jetzt geht er ganz nah zu Hiob. Gott zeigt jetzt im nächsten Teil dem Hiob zahlreiche Bilder von Tieren. Oder zeigt ihm sogar vielleicht die Tiere und stellt wieder zahlreiche Fragen über den Ibis. Hahn, Löwe, manche Tiere kennen wir, manche nicht. Heuschrecke, Falke, Geier, Behemoth, Leviathan. Das ist seine ungewöhnliche Methode, wo er jetzt wieder fast zwei Kapitel in Fragen stellt. Ja, lieber Hiob, wenn dir das Weltall zu schwer ist, dann schau mal in deinen Garten. Schau mal auf deinen Hof. Geh mal draußen aufs Feld. Schau dir mal an. Und ich möchte jetzt im zweiten, letzten Teil etwas Ähnliches mit euch machen. Wir werden jetzt kurz schauen. Ich werde nicht die gleichen Tiere zeigen, die Gott macht, aber nach der gleichen Methode, wie Gott ihn weiterfragt. Ich werde euch jetzt auch Fragen stellen. Habt ihr euch mal Gedanken gemacht, wie es sein kann, dass diese Gänse und viele andere Tiere eine Umgebung suchen, die zu ihnen passt? Die sie tarnt. Wer hat ihnen das in den Kopf gegeben? Wer hat ihnen diese Kenntnisse gegeben? Das sind die Fragen, die Gott bei anderen Tieren stellt. Kann ein Mensch eine Maschine herstellen, die fliegen kann und gleichzeitig Fische fangen? Dieses Jahr habe ich sie zum ersten Mal filmen können im Meer. Ein Kormoran. Wie er vor mir hat fast auf mich gewartet und dann geht er runter und ich kann das sehen und sogar filmen, wie er wie eine Rakete runtergeht. Kann das ein Mensch tun? Habt ihr so einen Roboter schon gesehen, der das kann? Fliegen und gleichzeitig Fische fangen? Ja, das ist die Predigt heute. Die längste Predigt. Ich stelle euch Fragen. Das ist auch für euch wichtig. In der Bionik versucht man nachzuahmen. Biologen und Techniker, Ingenieure versuchen von der Natur zu lernen. Und die meisten sagen, es ist viel zu schwer. Wir können nur ein bisschen nachahmen. Im Frühjahr sahen meine Studenten und Kollegen in Israel in Nazareth, das ist über Nazareth, ein interessantes Phänomen. Dort, wo Jesus die meiste Zeit gelebt hat, kamen ganz viele Pelikane, als wir dort waren. Und habt ihr mal ihre Form beobachtet, ihre großen Schnäbel, die Eleganz, mit der sie fliegen? Und sie stoßen nie zusammen. Ich habe nicht einmal gesehen, dass jemand zusammenstoßt. Dabei fliegen sie ganz schnell aneinander vorbei. Woher? Woher haben sie diese Fähigkeiten? Wer hat denn diese Fähigkeiten eingebaut? Wer hat sie gelernt, so synchron zu fliegen? Wenn Menschen synchron schwimmen oder tanzen oder was auch immer, sie brauchen viele, viele Stunden Training. Wer hat den Tieren das beigebracht, den Pelikan? Wer hat ihnen den Orientierungssinn gegeben, dass sie jedes Jahr wieder kommen? Oder schaut mal die Faltkunst, Funktionalität und Kunst, wie ein Käfer seine Flügel ausbreiten kann. Die Origami-Technik, kommt sie von den Japanern oder von Gott? Funktion und Schönheit. Wir haben damals unseren Yomi, den Hund meiner Tochter, beobachtet und gefilmt. Funktion, Technik, Physik, Schönheit sind kein Widerspruch bei Gott. Wenn wir ihn in Zeitlupe beobachten, sehen wir die Kraft, die Energie, die Eleganz, die Sicherheit, mit der er auftritt, die Schönheit. Und für einen Augenblick, wenn ihr genau schaut, fliegt er sogar ein bisschen, sind alle Beine in der Luft. Ja, Gott hat uns das ermöglicht, zu sehen und zu staunen. Können wir Menschen einen 5 Zentimeter großen Roboter bauen? So einen Flieger herstellen, dessen winzige Rüssel genau angepasst ist und in Kommunikation tritt mit den Blumen? Können wir das? Aber schaut mal, Schönheit, Funktion, Perfektion Gottes ist nicht alles. Schaut mal, was Gott mit Hiob macht. Gott hat Humor. Das ist ein Kamel, das wir in Jordanien dieses Jahr aufgenommen haben. Gott hat Humor. Hiob lernt nicht nur Schönheit, Schwierigkeit, sondern auch Humor bringt Gott rein. Ein guter Pädagoge, liebe Geschwister, liebe Eltern, liebe Lehrer, nutzt auch Humor. Das macht das Lernen leichter. Schon zu Beginn hat Gott zu Hiob gemacht, gürte dich wie ein Mann, ich will dich befragen, du sollst mich belehren. Steht, das ist ja, da muss man ja nur peinlich lachen, wenn Gott so etwas zu einem sagt. Knüpfst du das Siebengestirn? Was für eine Frage. Schaut mal jetzt, was Gott macht bei dem Leviathan. Vielleicht war das eine Art Krokodil. Stellen wir uns mal ein Krokodil vor, wir wissen nicht genau, welches Tier das war. Ziehst du dem Leviathan, also ein sehr kräftiges Tier, ein gefährliches, ziehst du ihn mit der Angel herbei, so wie ein kleiner Fisch? Oder hältst du mit dem Seil seine Zunge nieder? Kannst du einen Binsenstrick durch seine Nase ziehen und mit einem Dorn seine Kinnlade durchbohren, so wie beim Fisch? Wird er dich lange anflehen oder dir schmeichelnde Worte geben, lieber Hiob? Denk mal nach. Wird er einen Bund mit dir schließen? Willst du mit ihm spielen wie mit einem Vogel oder ihn für deine Mädchen, für deine Kids da anbinden und ihn zeigen, so wie einen kleinen Dackel? Lege nur deine Hand an ihn. Denk an den Kampf. Du wirst es nicht noch einmal tun. Versteht ihr, so ist Gott. Solche Methoden nutzt Gott, um uns pädagogisch zum Nachdenken zu bringen. Aber Gott hat nicht nur Lustiges gesagt, Humorvolles. Gott hat Lustiges kodiert in die Tiere. Als unser Hund damals, ein Kangal-Mischling, klein war, also ein Welpe war, schaut mal, er hat mit mir gespielt. Ich kann mich noch erinnern an der Nordsee. Und das Spiel hieß Bojan. Kannst du mich sehen, wenn ich ganz, ganz schnell renne? Und wenn ich mich hinter das Gras verstecke? Ich glaube, du kannst mich nicht sehen. Und je mehr er läuft, desto besser versteckt er sich, ja? Denkt er. Das Gras versteckt ihn ja, ne? Und jetzt hat er es. Jetzt hat er sich richtig versteckt. Jetzt meinte er, ich sehe ihn nicht. Aber ich habe ihn gesehen, wo er ist. Und er merkte, dass ich ihn sehe. Und jetzt muss er mir zeigen, ja, was zeigt er mir? Das könnt ihr selbst interpretieren. Er sieht mich, dass ich ihn sehe. Er spielt wie ein Kind, ja? Und jetzt muss er zu mir kommen, ja? Seht ihr, liebe Geschwister, Gott hat in die Tiere Lustiges eingeschaffen. Zum Beispiel die Hunde sind durch Jahrtausende wieder den Menschen nahe gekommen. Sie lesen uns von den Augen unsere Gedanken ab. Und sie sind so lustig oft, ja? Wir haben das oft erlebt. Einmal war unser Yomi an einer Ziege interessiert, die hat ihn so fasziniert, er wollte die ganze Zeit mit ihr spielen, aber sie hat ihn ignoriert. Ja. Aber er war interessiert und wir mussten schmunzeln, als wir ihn gesehen haben, wie er gern mit einer Ziege spielen möchte. Ja, und er versucht alles, um sie herauszulocken zum Spielen, ja, wie Kinder das tun. Ja. Aber sie wollte nicht. Ja. So was hat Gott in die Tiere gesteckt. So viel Gutes. Es gibt nicht nur das Böse, es gibt es auch in dieser Welt, das Satanische. Aber es gibt so viel Gutes. Liebe Eltern, wenn ihr nicht auf dem Land lebt, wenn ihr keinen Garten habt, dann kauft wenigstens euren Kindern Haustiere. Nicht Smartphones, Computer, Computerspiele, Pokémons und was auch alles. Echte Spiele, die Gott gegeben hat. Echte Vergnügung, echte Freude, das sollte jedes Kind haben. Habt ihr mal einen Seestern beobachtet, wie elastisch er ist? Es war ihm nicht recht, als ich umgedreht, der musste sich umdrehen. Schaut mal, wie er sich bemüht, mit seinen zwei Armchen umzudrehen und über hunderte von Röhrenfüßchen, ja, die sich an seiner Unterseite befinden. Ja, das... Auch da können wir Freude haben, wenn wir genau hinschauen, diese Wunder, die Gott gemacht hat. Und manchmal brauchst du gar nicht weit zu gehen, irgendwo an die Küste oder ans Meer oder ins Weltall zu Hause. Dieses Jahr ist etwas Interessantes passiert. Vor unserem Haus, in unserem Hof, wo wir waren, ganz unten entdecke ich, da ist was, da waren kleine Sträußchen und da waren ganz kleine Tiere drauf, da wo wir ständig mehrmals am Tag rein und rausgehen. Was haben sie da für einen Kongress, diese Tierchen? Sie haben sich an diesen kleinen Sträußchen zusammenzufinden, um Gemeinschaft zu feiern. Ja. Wer hat diesen kleinen Tierchen den Sinn für Soziales gegeben? Ja? Eines Tages habe ich Hibiskusblumen genauer beobachtet. Ich habe immer meine Kamera dabei und da sehe ich kleine Käfer. Das ist eine Mischung zwischen Marienkäfer und Elefant. Die sogenannten Rüsselskäfer. Ich wusste gar nicht, dass es die gibt. Und wisst ihr, wie süß die waren? Die haben manchmal geklettert, einer auf den anderen. Huckepack. Manchmal zu zweit, manchmal auch zu dritt. Ja, jetzt schauen wir hin. Sehen wir das, was Gott sagt? Und wenn wir genau hinschauen, auch das Design, ich habe es dann versucht, immer weiter zu vergrößern. Was kann ich sehen bei diesen Käfern? Es wird immer interessanter. Es kommt das raus, was Gott macht. Schaut mal, was er macht mit dem Leviathan, wie Gott vorgeht. Er lehrt uns das. Nicht schweigen will ich von seinen Gliedern und von seiner Kraftfülle und von der Schönheit seines Baus. Wer deckt die Oberseite seines Gewandes auf? In sein Doppelgebiss, wer dringt da hinein? Beim Leviathan, wer öffnet die Türflügel seines Gesichts? Rings um die Zähne lauert Schrecken. Ein Stolz in seine Schuppen rein, verschlossen und fest versiegelt. Eins fügt sich ans andere und kein Hauch dringt dazwischen. Eins haftet am anderen, sie greifen ineinander und trennen sich. Merkt ihr, wie Gott von diesem Leviathan den Sixpacks beschreibt und wie er ihn gemacht hat und wie er ihn bewundert? Genauso könnte man bei diesem kleinen Käfer, beim Rüsselskäfer. Ich habe einen Bekannten von mir gebeten, auf ein Elektronenmikroskop das mal sichtbarer zu machen. Und dann habe ich die sogenannten Ommatidien, 160 habe ich gezählt. Schaut mal, kein Hauch dringt dazwischen. Wer hat das so angereiht, dass er so perfekt ist? Schaut euch bei anderen Insekten an. Es ist vollkommen. Und Gott spricht mit Stolz über diese Tiere. Und diese Tiere können auch, sind nicht nur fein miniaturmäßig gemacht, sie können auch feinen, zärtlichen Umgang haben. Und das können wir von den Ameisen lernen. Eines Tages bin ich an einem Strauß, an einen Rosenstrauß draußen in der Natur gegangen. Und was sehe ich da? Ich sehe kleine Ameisen, wie sie zusammenleben mit den Blattläusen, dankeschön. Und sie kommunizieren. Und jetzt schaut mal, wie zärtlich. Sie schützen sie von den Eindringlichen, das ist die primäre Arbeit. Aber jetzt schaut mal, noch ein Service. Sie sind zärtlich zu ihnen. Sie streicheln und massieren sie und schaut mal, was sie dann bekommen. Sie bekommen die Belohnung, das Lausbier oder Honig. Ja? Schaut mal, was für eine Zärtlichkeit diese Ameise mit der Laus hat. Schaut mal, wie sie sie festhält. Können wir nicht was lernen von den Ameisen? Draußen auf einem Strauß? Können wir nicht was lernen? Manchmal erzähle ich oder zeige in Eheseminaren solche Bilder. Würden manche Männer und Frauen so zärtlich miteinander umgehen, wäre die Welt schöner. Würden die Familien netter sein. Manche Tiere sind sogar bereit mit uns, nicht nur die Schmusekatzen, mit uns zu vertrauen und wir dürfen sie streicheln und sie genießen es sogar, ja? Wie diese Fliege hier. Schaut mal, sie hat Interesse an meiner Haut und ich darf sie sogar streicheln. Wisst ihr, dass die Forscher herausgefunden haben, dass Ratten, also solche gezüchteten Ratten, wenn man sie kitzelt, dass sie lachen? Nur wir können das nicht hören. Sie haben aber Tonwandler gemacht und sie kichern, sie lachen, wenn man sie kitzelt, sie genießen es. Ja? Manche Insekten, liebe Geschwister, sind bereit, in freundschaftliche Beziehungen zu treten. Überlegt mal, wir sind die gleiche Spezies Menschen und wir können manche, weil sie eine andere Rasse haben oder unsere Rasse, aber sie anders sind vom anderen Volk, von anderen Land, andere Kultur. Und wir machen Kriege, wir hassen uns. Können wir nicht lernen von manchen Tieren? Wir können beides lernen. Es gibt das Böse in der Natur, aber es gibt auch das Gute. Viele Bilder. Schaut euch mal diesen kleinen Stier an, wie er bei Mama seine Bedürfnisse nach Zärtlichkeit und Schmusebedürfnis zeigt. Er schubt sie, er redet über seine Bedürfnisse. Schaut mal an. Die Mama hat es noch nicht gecheckt, aber jetzt kommt er nach vorne und jetzt sagt er, ich will geschmust werden, bitte. Streiche mich, leck mich, schmus mich, ja. Liebe Geschwister, wir Menschen können lernen von Tieren, die ihre Bedürfnisse zeigen. Das machen wir manchmal dann in der Psychotherapie und Beratung und Seelsorge und Eheberatungen. Gott hat die Pflanzen ausgelassen. Wir kommen zum Ende. Es gibt keine Pflanzen. über die es spricht. Warum? Ich habe mich gefragt, warum? Ich vermute, dass es zu viele von ihnen gibt, zu viele gleiche, aber auch zu viele unterschiedliche. Die Predigt wäre ja dann noch länger. Aber an anderen Stellen, zum Beispiel Jesus in Matthäus Kapitel 6 hat darüber gesprochen. Er hat gesagt, die, die ihr besorgt seid, wohin sollt ihr gehen? Zu den Lilien oder anderen Blumen des Feldes? Beobachtet sie. Und ihr werdet sehen, dass nicht mal Salomo so schön angezogen war. Und sie sorgen nicht und spinnen nicht. Schaut mal, sie haben kleine Helfer. Die sorgen für ihre Vermehrung. Gott hat für alles gesorgt. Wie schön das ist, wenn wir das ganze Ökosystem sehen. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Wir haben auch nicht Zeit in dieser Predigt. Aber ich möchte euch zum Schluss noch einige Fragen stellen. Entschuldigung. Himmel, Wasser, Pflanzen, Tiere. Sie können uns auch heute noch begeistern, wenn wir lernen zu sehen, zu beobachten, was uns Gott wird. Und das war Gottes Ziel mit Hiob. Es gibt so viel Gutes. Lass uns das Gute suchen. Es ist da. Dennoch muss ich jetzt als Lehrer für Homiletik mich fragen oder euch die Fragen stellen. Ich habe mich gefragt, ist das eine echte Predigt, die Gott hier gibt? Gibt es ein klares Predigtthema, ein klares Predigtziel? Was ist der wichtigste Gedanke? Gibt es einen roten Faden? Das sind ja alles, was meine Studenten lernen müssen. Ist sie verständlich, diese Predigt? Werden Gleichnisse verwendet? Gibt es einen Appell? Ist sie langweilig oder interessant? War sie zielgruppenorientiert? Hatte sie eine Wirkung und wie? Liebe Geschwister, mehr als das. Hiob hatte viele Probleme. Hiob war die Zielgruppe. Eines Tages kam der Wind und Sturm und hat das Haus seiner Kinder zerstört, wo sie gefeiert haben. 10 Kinder, 3 Mädels und 7 Jungs. Alle seine 10 Kinder sind getötet worden in einem Augenblick. Er konnte nur noch auf den Friedhof gehen und sie besichtigen, also über sie nachdenken. Zum Schluss verrottete sogar sein eigener Körper und er stand vor dem Tod. Hat die Predigt Gottes ihm geholfen? Er selbst gibt ein klares Feedback. Und ich lehre meine Studenten immer zu fragen, auch die Geschwister, und wie die Predigten ankommen. Und sagt uns, korrigiert uns, helft uns, damit das Wort Gottes sein Ziel erreicht. Bei Hiob hat es erreicht. Und Hiob antwortete dem Herrn und sagte, ich habe erkannt, dass du alles vermagst und kein Plan für dich unausführbar ist. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört. Jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Das ist, was der Effekt ist am Ende dieser Predigt. Der Gott, der die Erde aus dem Nichts aufgehängt, im Nichts aufgehängt hat, das Wolken, das Meer, das Licht in die Dunkelheit gebracht hat, der Sonne ihre Bahn gegeben hat, der über die kleinen und großen Tiere herrscht und sie detailreich und lustig gemacht hat. Dieser Gott kann auch die Tore des Todes ganz unten öffnen. Der kann auch neu schaffen. Ich werde meine Kinder sehen. Kein Plan ist für dich unausführbar, lieber Gott. Liebe Geschwister, es ist die ultimative Predigt Gottes für mich, der hinein in unsere Grube spricht, in das finstere Tal. Beim Lesen der Bibel hören wir, glauben an die Kraft Gottes. In der Natur können wir sie sehen. Und Gott verbindet es. Römer 1, Vers 20. Seine ewige Kraft wird und seine Göttlichkeit wird an den Gemachten wahrgenommen. Liebe Geschwister, liebe Kinder, liebe Jugendlichen, geht raus in die Natur, wann es immer möglich ist. Spürt, nehmt wahr, schmecket, wie gut der Herr ist. Das ist eine echte Umweltbewegung, die Welt braucht. Das ist Sabbat, das ist die erste Engelsbotschaft. Diese Predigt wartet auf euch draußen, heute Nachmittag. Gott wartet und möchte uns alle beschenken, dass wir auch sagen können, jetzt hat mein Auge dich gesehen, deine Kraft. Gott segne uns. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.